Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe schon als kleines Kind immer sehr, sehr gerne gegessen. Süße Dinge schmecken mir besonders gut. Eines Tages war ich mit meinen Eltern auf einem Spaziergang und mein Vater hat dann gesagt, das ist aber ein wunderschönes Plätzchen. Und ich sagte, endlich gibt es wieder was zu essen. Ganz häufig geht es uns so, dass wir unsere Gedanken auf bestimmte Themen gerichtet haben und an Dinge, die andere Menschen sagen, gar nicht mehr richtig verstehen können, weil wir in unseren Gedanken schon so weit fortgeschritten sind. Ganz ähnlich ging es mir, als ich Freunden erzählt habe, was aktuell das Thema unserer Predigtreihe ist, nämlich Leitplanken. Und die Antwort war, das ist komisch, bei euch geht es immer nur um Leid. Dabei hat das Thema Leitplanken nichts mit Leid zu tun, sondern ist meiner fränkischen Aussprache geschuldet, sondern Leitplanke kommt von Leitung. Diese Planken sollen uns Richtung geben und sollen uns den Weg weisen und sollen uns in die richtige Richtung leiten. Durch diese Rückmeldung, die ich bekommen habe über meine Aussprache und indirekt auch das, was andere Leute darüber denken, was wir am Sonntag für Themen haben, musste ich schmunzeln und habe mir ein Thema ausgesucht, das tatsächlich etwas mit Leid zu tun hat, etwas mit einem Weg zu tun hat, eine Geschichte, in der wir gemeinsam viel lernen können über den Weg, den wir gehen wollen. Herzlich willkommen an alle, die ihr wieder zugeschaltet habt zu unserem Online-Gottesdienst. Wir befinden uns aktuell in der Predigtreihe Leitplanken und gemeinsam wollen wir so viele Menschen wie möglich in eine wachsende Beziehung zu Jesus Christus bringen und der nächsten Generation von der Liebe Gottes erzählen. Die Geschichte, die ich heute mit euch besprechen möchte, befindet sich im Lukasevangelium im 10. Kapitel. Lukas hat sehr treu Geschichten aufgeschrieben, die ihm erzählt wurden, und hat auf viele Details Wert gelegt. Deswegen finde ich seine Geschichten immer besonders lesens- und bemerkenswert. Und in dieser Geschichte geht es auch darum, was hören wir und was verstehen wir, wenn wir über Dinge des Reiches Gottes nachdenken. Und diese Geschichte ist umso interessanter, als ein Gelehrter, als ein Ausgebildeter in den jüdischen Schriften Jesus eine Frage stellt und komplett verwirrt ist, als er die Antwort hört. So lade ich euch ein, dass wir gemeinsam im Lukasevangelium im 10. Kapitel ab Vers 25 einsteigen. Ein Gesetzesgelehrter wollte Jesus auf die Probe stellen und sprach zu ihm: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Lukas schreibt hier sehr, sehr präzise auf, was dieser Schriftgelehrte Jesus gefragt hatte. Und das ist eine sehr, sehr tiefe Frage, die er stellt. Wir lesen ganz häufig, dass von Erbe die Rede ist. Und wir verbinden in unserer Zeit mit Erbe gar nicht mehr so viel. Aber in der damaligen Zeit war der Begriff Erbe die intensivste Art von Eigentum, die man jemals erwerben konnte. Ein Erbe war etwas, was nur der Familie gehörte. Und wenn man ein Erbe war, dann war man Teil der Familie. Dann war man für immer im Besitz dieses gemeinsamen Eigentums. Dann konnte man nicht mehr verdammt werden, sondern man gehörte zur Familie. Und dieser Schriftgelehrte stellt eine Frage und sagt, ich möchte Sicherheit haben, ich möchte Teil dieser Familie sein, die ewiges Leben hat. Sag mir doch, was ich tun muss. Er möchte einen Weg beschrieben haben, er möchte eine Handlungsanweisung bekommen und er hofft, dass er eine Antwort bekommt. Und Jesus antwortet ihm in Liebe und Freundlichkeit und sagte, lieber Schriftgelehrter, was steht denn im Gesetz? Was kannst du denn dort lesen? Und der Schriftgelehrte antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Der Schriftgelehrte hatte also schon eine Antwort parat auf seine Frage und konnte Jesus sehr gut beantworten, was im Gesetz steht. Und man könnte meinen, dass das doch schon eine gute Handlungsanweisung ist. Und deswegen ist die Antwort, die Jesus ihm gibt, auch so lustig. Jesus antwortete einfach, du hast richtig geantwortet, mach es einfach. Das war nicht die Antwort, die sich der Schriftgelehrte gewünscht hat. Er hat sich irgendwie nicht ganz ernst genommen gefühlt, als Jesus sagt, mach doch das einfach, was du gerade als Antwort gegeben hast. Und etwas irritiert von dieser Antwort hat er, weil andere Leute zugehört haben und weil er nicht als dumm dastehen wollte, wollte er sich rechtfertigen. Und so lesen wir, der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen und fragte deshalb, wer ist denn mein Mitmensch? Manche Übersetzungen fragen, wer ist denn mein Nächster? Und diese Frage ist so interessant. Warum stellt er die Frage, wer ist mein Nächster, ausgerechnet im Zusammenhang mit dem Thema Liebe? Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Und weil diese Herausforderung so groß war, hat er gehofft, dass er mit dieser Gegenfrage sich davor drücken kann. Aber da kann er nicht ganz ehrlich gewesen sein, der Schriftgelehrte. Denn es gibt ganz, ganz viele Texte in den Schriften, die er kennt, wo das Wort der Nächste und der Mitmensch verwendet wird. Einige sind auch uns bekannt. Zum Beispiel ist eines der 10 Gebote, du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Da frage ich ja auch nicht, wer mein Nächster ist, sondern ich soll einfach nichts begehren, was einem anderen gehört. Oder du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib. Die Frau deines Nächsten sollst du nicht begehren. Das sage ich doch auch nicht gut. Diese Frau darf ich begehren, denn er ist nicht mein Nächster, sondern er ist ein Fremder. Das wäre lächerlich. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deine Nächsten. Auch da ist mit dem Begriff der Nächste jeder eingeschlossen. Alle Menschen sind mit dem Nächsten gemeint. Denn es ist sicher nicht gemeint, diesen Menschen darf ich anlügen, denn er ist nicht mein Nächster und diesen darf ich nicht anlügen, denn er fällt leider unter die Kategorie, er ist mein Nächster. Und nachdem er so schön aus den Schriften des Alten Testamentes, für uns ist es das Alte Testament, für ihn waren es die einzigen Schriften, die er kannte, zitiert hat, hätte ihm auch auffallen müssen, dass eines der Gebote, die er nicht nennt, lautet, behandle den Fremden, der bei dir wohnt, wie deinen Bruder. Er sei dir der Nächste, denn auch du warst fremd in Ägyptenland und ich war gut zu dir. Das heißt, die Frage nach dem Nächsten stellt sich eigentlich gar nicht und wir merken, ihm ist einfach nur unwohl bei dem Gedanken, dass er alle Menschen lieben soll. Aber Jesus lässt sich auf diesen Gedanken ein. Er lässt sich auf diese Frage ein und versucht ihm zu helfen, dass der Anspruch, der an ihn gestellt wird, alle Menschen zu lieben, ein sehr, sehr hoher Anspruch ist. Und er erzählt dabei eine Geschichte, wo es auch um Leid geht. Jesus erzählte auf diese Frage folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde unterwegs von Wegelagerern überfallen. Und sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus. Sie schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen und machten sich davon. Wir wissen nicht, welcher Mann sich auf die Reise gemacht hat. Wir erfahren weder seinen Namen noch seine Nationalität. Wir erfahren nur, dass er unterwegs von Jerusalem nach Jericho war. Und im weiteren Verlauf der Geschichte erfahren wir von einer Unterstellung zu seiner Herkunft. Aber es ist interessant, dass dieser Mann halbtot auf dem Weg liegt, alleine und verlassen und hilfsbedürftig. Und offensichtlich dieser Weg ein häufig benutzter Weg war. Denn es dauerte nicht lange, bis zufällig ein Priester denselben Weg herabkam. Er sah den Mann liegen und machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam, und auch er ließ den Mann liegen. Was können wir aus diesem Verhalten schließen? Wenn dieser Weg rechts und links mit Leitplanken befestigt ist, ist es offensichtlich möglich, auf dem Weg zu bleiben, innerhalb vorgegebener Leitplanken und trotzdem nicht das Richtige zu tun. Der Priester und der Levit sind sicherlich nicht aufgestanden und wollten an dem Tag etwas Falsches tun, sondern sie wollten das Richtige tun. Sie wollten Gott wohlgefällig leben, sie wollten sich an die Regeln halten, sie wollten die Gesetze befolgen. Dafür waren sie bekannt und dafür waren sie ausgebildet und das war etwas, was ihnen besonders wichtig war und was sie auch zur Schau gestellt hatten. Aber an diesem Tag ist ihnen etwas passiert, was sie nicht mit eingeplant hatten. Sie sind auf einem Weg gegangen und da liegt nun ein zusammengeschlagener, ausgeplünderter Mann. Möglicherweise hat er geblutet. Vielleicht haben sie ihn für sterben gehalten und wollten sich da nicht einbringen. Vielleicht waren sie auch unterwegs und sollten einen Dienst verrichten und wollten sich nicht verunreinigen. Denn wenn man als Priester Dienst hat, war es ganz wichtig, dass man rein ist. Man dürfte sich nicht mit fremdem Blut verunreinigen. Man dürfte nichts Unheiliges anfassen, sonst war man nicht mehr tauglich, um an dem Tag Dienst zu tun. Wir können also davon ausgehen, dass der Priester und der Levit darüber nachgedacht haben, was das Richtige ist in dieser Situation und sie haben sich an den Weg gehalten. Sie haben zwar die Straßenseite gewechselt, aber sie haben ihren Weg nicht verlassen. Sie sind nicht von dem Weg abgekommen, den sie gehen wollten. Sie sind innerhalb der Leitplanken und Gedankenbahnen, die sie schon immer gedacht haben, geblieben. Und dennoch war es möglich, dass sie nicht das Richtige tun. Der Weg und die Leitplanken sind keine Sicherheit, dass wir das Richtige tun, wenn es unser Weg und unsere Leitplanken sind. Wir können sogar auf dem richtigen Weg in die falsche Richtung gehen. Da hilft uns keine Leitplanke. Und natürlich greift Jesus provokativ das Bild des Priesters und des Leviten auf. Denn der Schriftgelehrte hat sich in dieselbe Kategorie einsortiert. Er war einer, der die Schriften, die den Juden so wichtig war, kannte. Er war einer, der dachte, er weiß, was er tun muss und was zu tun ist. Aber er hat sich auch von Jesus provozieren lassen, als Jesus gesagt hat, wenn du es doch weißt, dann tu es doch einfach. Aber die Geschichte geht noch weiter und sie öffnet eine ganz neue Dimension. Denn schließlich kam ein dritter Reisender an dieser Stelle vorbei und der Reisende war aus Samarien. Als dieser den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin und goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Und dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Hier greift Jesus ein politisch hochbrisantes Thema auf, indem er einen Mann aus Samaria in die Geschichte mit aufnimmt. Menschen aus Samaria waren bei den Juden nicht beliebt. Das war eine Gruppe von Menschen, die einen Glauben hatten, der ihrem sehr ähnlich war. Aber sie hielten sich nicht an die Regeln. Sie glaubten nicht an die Autorität der Priester und Leviten. Sie hatten aber eine Ahnung davon, dass es einen Gott gibt. Sie hatten eine Ahnung davon, dass eines Tages der Erlöser kommen würde. Aber sie waren fremd und sie waren nicht heilig. Und ausgerechnet dieser Schlag von Mensch wird in dieser Geschichte als positives Beispiel herangezogen. Auch dieser Mann aus Samaria ging auf demselben Weg, der von denselben Leitplanken begrenzt war. Aber er hatte etwas in seinem Herzen, was den Ausschlag für sein Verhalten gegeben hat. Für ihn war der Weg und die Leitplanken nicht das Entscheidende. Für ihn waren die Regeln und die Gesetze, die ihn vielleicht für rein oder unrein erklärt haben, nicht das Entscheidende. Sondern für ihn war die Fähigkeit, Erbarmen und Liebe für andere Menschen zu haben, Maßstab für sein Handeln. Und das war genau das, was Jesus ja am Anfang gesagt hat, wenn du doch weißt, dass du deinen Nächsten lieben sollst, dann tu es doch einfach. Und der Samariter tut genau das, was Jesus am Anfang von dem Schriftgelehrten gefordert hatte, den Nächsten zu lieben. Und der Nächste ist nicht der, der mir emotional nahe steht, sondern der mir in einer Situation nahe ist. Und der Samariter hat es zugelassen, dass er, als er an diesen Mann vorbeiging, ihn als nah empfunden hat. Er hatte Erbarmen gezeigt und war voll Mitgefühl und Liebe für diesen Mann und hat ihn mitgenommen und versorgt. Er hat ihn in einen Gasthof gebracht und hat dafür gesorgt, dass er das Nötigste bekommt. Die Wunden wurden wahrscheinlich ausgewaschen und verbunden. Er hat was zu essen und zu trinken bekommen, nachdem er in der Hitze des Tages auf der Straße gelegen ist. Und er konnte sich nun in einem Bett ausruhen. Und am nächsten Tag nahm der Samariter 2 Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt und sprach zu ihm, sorge du für ihn. Und sollte das Geld nicht ausreichen, so werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Wir sehen also, der Samariter hat nicht sein ganzes Leben komplett umgekrempelt. Der Samariter hat diesen Mann dann nicht weiter betreut und den Vorfall mit ihm aufgearbeitet. Er hat nicht alles was er geplant hat, der Fürsorge für diesen Mann unterstellt, sondern er hatte sich von Liebe und Erbarmen leiten lassen und das Nötigste getan. Und hat dabei in Liebe sich über diesen Mann erbarmt. Aber als das Nötigste getan war, ist er mit seinem Leben vorangegangen. Wir wissen nicht, ob er auf Geschäftsreise war oder was er zu tun hatte. Aber offensichtlich war es etwas Wichtiges, denn er hat den Mann dort zurückgelassen und hat dem Wirt Geld gegeben, dass er die Fürsorge übernehmen soll. Und hat sein Geschäft erledigt und hat gesagt, wenn ich zurückkomme, ich komme hier nochmal vorbei, ich bin auf der Hinreise, aber ich komme auf der Rückreise vorbei und sollte noch Geld fehlen, werde ich es bezahlen. Aber dieser Samariter ist durch das Leid, das er in dem anderen gesehen hat, nicht aus der Bahn geworfen worden. Es hat ihn nicht erschüttert. Denn in der damaligen Zeit sind vermutlich häufiger Menschen überfallen worden und unter die Räuber gekommen. Er hat es zur Kenntnis genommen und er hat Liebe gezeigt. Aber keine übertriebene Fürsorge an den Tag gelegt, sondern er hat das Nötigste getan. All das, was nötig war, um diesem Mann das Leben zu retten, um ihm seine Gesundheit so gut wie möglich wiederherzustellen. Um Heilung für ihn zu ermöglichen, hat er alles getan. Und dann war er guter Dinge, dass das, was er dazu beigetragen hat, auch reichen würde. Und falls es noch etwas mehr sein sollte, würde er noch eine Schippe drauflegen, wenn er wiederkommt. Und dann möchte natürlich Jesus wissen, ob die Geschichte verstanden wurde. Denn Geschichten machen nur dann Sinn, wenn sie beim anderen auch richtig ankommen. Denn wie wir gesehen haben, es gibt so viele Missverständnisse, wenn wir nicht vom selben reden. Und deshalb fragt Jesus den Schriftgelehrten, dem er diese Geschichte erzählt hat, wohl wissend, dass er ihn provoziert hat. Was meinst du denn, fragte Jesus, den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien, also ein Priester, ein Levit oder ein Samariter, war denn dem, der unter die Wegelagerer gefallen ist, der Nächste? Damit greift er die Frage, die der Schriftgelehrte am Anfang gestellt hat, direkt auf. Der Schriftgelehrte wollte sich hinter einem Wortspiel, wer ist mein Nächster, verstecken. Und Jesus hat gesagt, darauf lasse ich mich gerne ein. Ich erzähle dir eine Geschichte. Und jetzt frage ich dich ganz ehrlich, wenn du dieser Geschichte zugehört hast, müsstest du erkennen, wer dein Nächster ist. Und der Schriftgelehrte antwortete und sprach, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat, der war ihm der Nächste. Und Jesus gibt ihm dann dieselbe Antwort, die er ihm schon ganz am Anfang gegeben hat. Dann mach es einfach. So oft in unserem Leben machen wir uns das Leben kompliziert, weil wir versuchen, alle Dinge auszutüfteln. Wir wollen für jede Situation eine Regel aufstellen, einen Wegweiser, eine Ordnung. Und sie soll für alle Eventualitäten reichen. Was darf ich essen? Was darf ich trinken? ist Alkohol erlaubt? Wie lang darf mein Rock sein? Wie lang muss mein Rock sein? Wem darf ich was sagen? Ist das jetzt schon eine Lüge? Ist das schon Diebstahl? Ist das schon gemein? All diese Fragen können das Leben sehr, sehr kompliziert machen. Und sie können uns trotzdem am eigentlichen Ziel vorbeigehen lassen. Und deswegen hat Jesus, als der Pharisäer all diese Dinge aufgezählt hat, gesagt: Dann, wenn du doch weißt, dass die Zusammenfassung aller Gebote und Regeln, die Zusammenfassung aller Ideen damit gelöst ist, dass du Gott von ganzem Herzen liebst und deinen Nächsten wie dich selbst, dann tu es doch einfach. Und als der Schriftgelehrte sagt: Wer ist denn mein Nächster? Lässt ihn Jesus nicht raus aus der Situation, sondern er führt ihm vor Augen, dass jeder der Nächste ist. Jeder Mensch, dem wir begegnen, ist in dem Moment, wo wir ihm begegnen, unser Nächster. Und das bedeutet, jeder Mensch, dem wir begegnen, sei es in der U-Bahn, sei es auf der Straße, sei es im Geschäft, sei es bei der Hausverwalterversammlung, sei es beim Spazierengehen, ist dann in dem Moment unser Nächster und hat unsere volle Liebe verdient. Nicht aufgrund dessen, was er getan hat, sondern einfach, weil er unser Nächster ist. Und als dem Pharisäer klar wird, dass jeder Mensch, egal ob Samariter, egal ob Jude, egal ob Mann oder Frau, sonstiger Ausländer, Arbeitsloser, Obdachloser, reicher oder armer, mein Nächster ist, hat es ihm die Sprache verschlagen. Jesus konnte ihm ein zweites Mal sagen: Tu es doch einfach. Und so geht die Einladung auch an uns heute, dass wir unser Leben nicht unnötig kompliziert machen. Dass wir nicht die Dinge in Schwarz und Weiß und richtig oder falsch einteilen, sondern dass wir alles, was wir tun, in Liebe tun. Und allen Menschen, denen wir begegnen, in Liebe begegnen. Warum? Weil Jesus uns zuerst geliebt hat. Weil uns unser himmlischer Vater jeden Tag aufs Neue liebt. Und die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist, sodass wir die Fähigkeit haben, jederzeit, jedermann, jeden Nächsten, von ganzem Herzen mit der Liebe Gottes lieben können. Und dann gibt es kein Schwarz oder Weiß, kein Rechts oder Links, das uns unnötig Sorgen bereiten müsste, sondern die Liebe Gottes wird uns auf dem richtigen Weg halten, die richtigen Dinge tun lassen und uns selbst die größte Freude bereiten. Und so lade ich euch ein, dass ihr diese Geschichte auf euch wirken lasst und dass ihr Gott an euch wirken lasst. Denn Jesus hat es uns vorgemacht, wie viel Freude es macht, wenn wir alle Menschen in Liebe und Respekt ansehen und ihnen so begegnen. Wenn alle Menschen unsere Nächsten sind und wir sie lieben können wie uns selbst. Das ist die gute Nachricht. Jesus hat uns diese Fähigkeit gegeben, indem er uns mit Liebe beschenkt hat. Und wir dürfen nun diese Liebe weitergeben, unserem Nächsten und der nächsten Generation. Uns hier alle einladen, in diese Liebesbeziehung zu Jesus Christus zu treten und ihm nachzufolgen, der uns eingeladen hat, indem er spricht, folge mir nach. Und so möchten wir gemeinsam, und so möchte ich euch einladen, dass wir gemeinsam nun zu unserem himmlischen Vater sprechen, der die Liebe ist, und ihm unser Leben anvertrauen, indem wir sprechen. Lieber himmlischer Vater, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so bleibt mir nur, euch ganz herzlich für nächsten Sonntag einzuladen, wenn wir gemeinsam den Ostergottesdienst feiern wollen. Das höchste Fest, das uns zu feiern möglich ist. Das Fest, an dem wir daran denken wollen, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Und wo wir gemeinsam feiern, dass er auferstanden ist und heute lebt und uns heute liebt. Amen.